Es gibt viele Wege, Veränderungen anzugehen. Hast du deinen schon gefunden? Nicht. Selbstreflexion. Inneres Gleichgewicht. Nein sagen. Glaubenssätze hinterfragen. Transformation. Leichtigkeit. Krisen. Träume. Kästners Kleinigkeiten. Der Podcast für tiefgreifende Veränderungen. Marleen Kästner ist an deiner Seite und hilft dir, deinen inneren Kompass neu einzustellen. Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Spezialfolge.
Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe dir heute wieder eine Spezialfolge mitgebracht, die so wundervoll ist, so wie der Gast, den ich mir heute auch dazu eingeladen habe. Und ich freue mich ja immer, wenn ich Gäste habe, bin dann immer ganz aufgeregt, manchmal ein bisschen durcheinander und so auch heute, weil auch das Thema unserer Folge heute wirklich sehr tiefgehend und sehr berührend ist. Und der Gast ist Christian Malesewicz. Hallo Christian.
Hallo Marleen, danke für die Einladung.
Und Christian, ich danke dir, dass du heute mit mir hier sitzt, weil die Geschichte, die du zu erzählen hast, die ist nicht alltäglich. Und es gibt ganz viele Menschen, die das, was Christian erlebt hat, nicht so einfach und nicht so, ich nenne es jetzt positiv, wirklich überstanden, zumindest im ersten Schritt überstanden hat, wie Christian das getan hat. In meinem Podcast geht es mir immer um Transformation. Und die Transformation, die Christian erlebt hat mit seinem Sohn Oskar, die ist wirklich sehr riesig. Also nicht nur Christian, sondern auch seine Frau. Und Oskar ist heute leider nicht mehr physisch auf der Welt.
Ja.
Und viele von uns wollen oder können sich das gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man physisch ein Kind verliert. Weil man hat ja immer zwei Kinder, wenn man zwei Kinder mal auf die Welt gebracht hat. Christian hat zwei Kinder, deswegen rede ich auch so drüber. Genau. Mit Christian wird es auch immer zwei Kinder bleiben.
Ja.
Und ja, es ist halt einfach keine einfache Geschichte, wenn man wirklich in dieser Welt ein Kind hier einfach physisch, materiell verliert. Oskar war 7 Jahre alt. Und gerade zu Beginn 2020 hat Oskar, genau wie der Lockdown kam, auch seinen eigenen Lockdown im Prinzip angekündigt, um das jetzt mal wirklich zu dramatisieren. Mhm. Er hat eine zweite Krebsdiagnose bekommen und leider ist er auch dann im November 2020 verstorben. Und die Reise, die aber Oskar schon mitgebracht hat für Christian und für seine Frau, bei der Geburt schon, die ist so wundervoll, wie sie halt auch schmerzhaft ist. Und manchmal braucht eine Transformation einen richtig krass tiefen Schmerz. Ich bin nicht der Überzeugung, dass jede Transformation einen mega Schmerz braucht. Aber oft haben wir die Schwierigkeit, dass wir, wenn wir diesen Schmerz nicht spüren, nicht in die Transformation hineingehen.
Mhm.
Und als Oskar auf die Welt gekommen ist, ist er auch direkt mit Down-Syndrom auf die Welt gekommen. Und das ist auch die Geschichte, die gerne Christian und ich zusammen mit euch hier teilen wollen. Beziehungsweise Christian teilt sie mit mir, ich teile es mit euch. Und das fing schon bei der Diagnose an, im Bauch, das Kind hat Down-Syndrom.
Kästners Kleinigkeit, darum geht's.
Den Verdacht auf Down-Syndrom am Anfang,
genau,
tatsächlich.
Den Verdacht.
Ja, genau. Anfangs wird alles immer nur verdächtigt, ja, weil man irgendwie noch die Hoffnung hat, dass irgendeiner einen Fehler gemacht hat.
Ja, sehr ja. Wahnsinn. Christian, bevor wir jetzt so richtig einsteigen, möchtest du noch irgendwas ergänzen? Möchtest du noch irgendwas sagen? Auch vielleicht, was du beruflich machst, das habe ich ganz vergessen. Du hast auch gesagt, bevor, ich sag jetzt mal bewusst vor 2020, warst du Vollblutunternehmer.
Mhm.
Heute bist du Vollblutunternehmer, allerdings mit als Zeitmillionär gleichzeitig.
Genau.
Da kommen wir später nochmal ganz kurz drauf zu sprechen,
ja,
wenn wir am Ende der Transformation angekommen sind, mhm, für diese Phase.
Mhm.
Die Transformation nimmt ja heute nie auf.
Ja, ja.
Möchtest du vorab noch was dazu sagen oder?
Wahrscheinlich hatte ich vor allem, was passiert ist, war ich der Meinung, dass ich ja tatsächlich dieser Vollblutunternehmer bin, hatte aber scheinbar ein ganz, ganz großes Zeitdarlehen, dass ich irgendwie nicht zurückzahlen konnte, so ans Universum oder wen auch immer. Und mittlerweile tatsächlich eben eingetauscht gegen das Guthaben an Zeit und das ist, glaube ich, so der größte Effekt momentan dieser Transformation. Ja.
Aber da steckt ja noch viel mehr drin als nur die Zeit, ne, was sie dir auch bringt und was du aus dieser Zeit machst und wie die Zeitqualität, also sich gesteigert hat. Also so nehme ich das wahr. Ne?
Die Wahrnehmung auch einfach dafür. Ja,
ja. Und auch die Tiefe des Lebens. Ne? Also du hast, also wie du es beschreibst, du hast eine ganz andere Tiefe des Lebens kennengelernt, die du auch nicht mehr missen möchtest, die du, die jetzt eher das, die Schwierigkeit hervorbringt, okay, wo finde ich andere Leute, die gleiche Tiefe sehen.
Ne? Genau. Das, und welches Projekt setze ich zuerst um? Einfach tatsächlich, ja. Das ist auch noch so eine Herausforderung gerade.
Ja, ja, genau. So, dann wollen wir mal an Anfang von dieser Reise gehen, oder zumindest so ein Stück vom Anfang. Wir haben auch schon drüber gesprochen, dass im Mutterleib ihr euch schon gesagt worden ist, das Kind hat vermutlich eventuellerweise Down-Syndrom. Mhm.
Tatsächlich, ja. Da ging es los, dass dieses Gefühlschaos so ein bisschen seinen Anfang genommen hat, eben mit dieser Diagnose und während einer geplanten Schwangerschaft, während einer gewollten Schwangerschaft, sagen wir mal so, ne, die erste damals für uns beide. Und ja, einfach auch dir mit allem Dingen, die man sich am Anfang da so ausmalt, was jetzt so wird und wie das Kind wird und wann es kommt und tralala, alles so, also diese Dinge. Und währenddessen wurde dann so ein bisschen der Tonarm von dieser Schallplatte irgendwie gerissen und dann kam jemand und sagte, wir haben da Auffälligkeiten und wir müssen da mal schauen und das könnte sein, das und diese ganzen Dinge und wir brauchen noch eine Untersuchung hier, noch eine Untersuchung da. Und nach all diesen Untersuchungen kam dann eben diese Aussage, es sieht sehr danach aus, als würde der Oscar eben das Down-Syndrom mit auf die Welt bringen. Und ab dem Zeitpunkt ging natürlich erstmal so ein bisschen dieses Gefühlschaos los, aber nach einer zwischenzeitlichen kleinen Hoffnungsmacherei seitens der Ärzte, dass es vielleicht doch ein Fehler war und dann doch nicht und es dann Fakt war, dass es so kommt, haben wir uns eben dann einfach, ja, entscheiden wir uns dafür oder dagegen. Und dass dieses Dafür war das, was übrig blieb. Und auch ein mit allen Konsequenzen, aber diese Konsequenzen, die kann man sich zusammenlesen, in Anführungszeichen, aber die bringen dann so oder so das Leben. Aber das war für uns vollkommen in Ordnung, weil da war ein dicker Bauch mit einem etwas Tretenden darin und das war Oscar und der hatte schon einen Namen einfach zu diesem Zeitpunkt. Das war schon Oscar. Und wir konnten nicht sagen, okay, nur weil Oscar jetzt, weil einer sagt, Oscar ist anders als andere, können wir nicht sagen, dann doch kein Oscar. Also Oscar hatte ja schon einen Namen. Ja, und dann kam Oscar genauso, wie er war. Und das war alles gut so. Genauso, wie er war.
Ja, du hast ja auch gesagt, ihr habt das dann auch wirklich so angenommen. Ne? Ihr habt dann auch diese ganzen Hoffnungen, die man hat, was andere so haben, oder Hoffnungen oder Pläne, die man macht. Wann kommt das erste Mal Fahrradfahren? Wann ist das erste, welche Schule, welcher Kindergarten, welcher Mofa-Führerschein? Ne? Und ich erinnere mich, im Vorgespräch hast du mal irgendwann gesagt, naja, für uns war dann halt auch irgendwie klar, ja, der wird wahrscheinlich mit Mitte 20 noch da sein.
Tatsächlich.
Und nicht mit 18 rausgeschmissen werden.
Ganz genau. Und eben auch die Dinge, die schon ganz offiziell vorausgesagt werden, dass er eben keinen Führerschein machen wird, weil er den nicht machen darf, weil er höchstwahrscheinlich nicht heiraten wird, dass er höchst oder mit ziemlicher Sicherheit uns keine Enkel schenken wird. Und diese ganzen Dinge, das sind einfach schon mal so diese ersten Fakten, mit denen man einfach auch schon so ein bisschen konfrontiert ist, wenn man sich dafür entscheidet, wenn man ein Kind mit Down-Syndrom einfach hat. Und dann weiß man relativ schnell, wo so die Grenzen des Machbaren sind, was so einfach gehen wird. Es gibt immer so ein bisschen Optionen. Das eine geht, das andere geht vielleicht nicht oder andersrum. Aber viele Dinge sind schon vorgegeben und damit muss man sich relativ schnell abfinden. Ne?
Ja, und dann, ich sag jetzt mal, in unserer Gesellschaft ist man sofort ja mit dieser Behinderung, sage ich jetzt mal bewusst, ne, mit dieser Behinderung sofort gebrandmarkt. Ja, das geht nicht, das geht nicht. Ja, vielleicht will ich auch als ohne Down-Syndrom-Kind kein Führerschein machen, vielleicht nicht heiraten, vielleicht nicht irgendwas. Ja, ist dann das Maß aller Dinge, ne? Und da habe ich bei dir auch im Vorgespräch so rausgehört, dass da schon euer ganzer Geist anders flexibel gehalten worden ist, weil er euch gezeigt hat, wie ist es, ich gucke jetzt mal auf den nächsten Schritt. Ich gucke jetzt mal auf, was ist als nächstes zu tun, was muss ich als nächstes regeln und nicht, was muss ich in 3 Jahren, in 30 Jahren oder vielleicht in 40 Jahren regeln.
Es ist ja tatsächlich so, dass dass man eigentlich so eine gewisse Offenheit von allen Seiten so ein bisschen suggeriert bekommt, aber so im Unterton oder so in der zwischen den Zeilen gibt's dann doch immer wieder so diese Dinge, wo man sagt so ja, aber naja, und sie sollten vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, dass man darf zum Beispiel, wenn es heute noch so ist, aber 2017 war es dann, war es definitiv irgendwie noch so, dass 2013, als er geboren wurde, war es definitiv noch so, dass dass man ein Kind mit einer solchen Diagnose theoretisch sogar noch kurz vor der Geburt abtreiben dürfte. So, und das wurde mir nochmal von einer Ärztin gesagt, als wir im Krankenhaus zur Nachuntersuchung waren. Oskar lag mir lag in meinem Arm. Und sie sagte mir, aber sie wussten schon, dass sie das noch hätten machen können. Und da ich gesagt, okay, gut. Ich glaube, ich weiß jetzt, was uns die nächsten Jahre einfach so erwartet. Also das ist, ne, also
eine Riesenwertschätzung, ne?
Also eine Riesenwertschätzung, während du mit deinem Kind wirklich stolz und happy tatsächlich da stehst und das dann so in so einem Nebensatz gedrückt bekommst. Also du hättest aber noch schon noch die Chance gehabt, wenn du das gewollt hättest, auch noch in 2 Tage vorher. Ne? Also es wäre kein Thema gewesen. Wir hätten das gemacht, verständlicherweise, ja, weil sicher. Ja, genau. Und da ist halt nee, das ist, hat alles schon so seine Richtigkeit.
Und du hast auch so schön gesagt, dass, das habe ich auch vorher noch nicht gehört, dass Down-Syndrom-Kinder sich auch die Eltern aussuchen, ne?
Ja, sich ja, bewusst, also, ja. Das ist genau das, was bei uns so in der Downy-Elternszene, so nenne ich es jetzt mal, also wir Eltern von Down-Syndrom-Kindern nennen ihre Kinder gerne Downies, weil es einfach vielleicht so ein bisschen so eine Verniedlichung ist. Es gibt aber auch genau die Gegenbewegung, die sagt, also würdest du gerne Weißi genannt werden oder Manny oder irgendwas, und das darf man nicht machen. Ich darf das, ich mach das. Und bei uns spricht man gern davon, dass, weil es auch gefühlt so ist, dass im Regelfall die Menschen mit Down-Syndrom, die noch auf die Welt kommen, und das sehen wir eben oder haben wir immer wieder gesehen auf Treffen, auf Sportfesten, wo es eben nur um Down-Syndrom geht, dass dort immer eine ganz, ganz besondere Eltern-Kind-Beziehung war, weil wir einfach auch, wie gesagt, unter ganz anderem Druck vielleicht auch stehen und ganz andere Herausforderungen meistern müssen und immer auch ein ganz anderes Auge auf unsere Kinder haben müssen, weil sie eben Dinge nicht immer planbar machen und Dinge tun, die vielleicht irrational sind oder irgendwie seltsam für andere, aber irgendwann hat man sich darauf eingestimmt.
Ja. Hast du da eine kleine Anekdote?
Ach, da hätte ich wahrscheinlich hunderte, aber
eine reicht.
ja gut, eine reicht, ist eigentlich schon mal die, dass Oskar so eine Down-Syndrom-typische Eigenschaft hatte, dass er ein Wegläufer war. Man spricht von Wegläufern. Und es kam einfach relativ oft vor, dass er einfach von jetzt auf gleich, wie sagt man so schön, die Beine in die Hand genommen hat und abgezogen ist und sich dabei wirklich kaputt gelacht hat. Und er hätte das, also wäre ihm keiner hinterhergerannt oder hätte ihn eingefangen, dann wäre er einfach gelaufen, bis er nicht mehr gekonnt hätte, bis die Sonne untergegangen wäre oder irgendwas. Alles andere hat ihn nicht interessiert. Es ging nur um dieses Weglaufen, dieses Laufen jetzt und diesen Spaß zu haben. Und er wäre bis sonst wo gelaufen und hätte dann irgendwann gemerkt, okay, ich bin jetzt in einer anderen Stadt, es ist dunkel, kein Mama, Papa da, aber das war ein Riesenspaß. So, das ist so genau dieser Spirit, den die Kinder haben. Ja,
das ist Wahnsinn. Das heißt, du hast die ersten Transformationen schon gemacht, bevor du dir bewusst warst, dass das Transformationen sind. Du bleibst flexibel, du kannst auf Situationen viel viel gelassener, viel anderster, anderster, hessisch.
viel, hessische Klassiker.
Ja, du kannst viel, viel entspannter auf Situationen reagieren. Mhm. Ja, weil ich sag jetzt mal gerade, also ich habe das Gefühl, zumindest bei uns hier im Land ist es so, dass wir so viel Sicherheit haben wollen, dass bloß alles seinen Weg hat. Mhm. Aus Angst, es könnte was passieren, aus Angst, man könnte einen Fehler machen. Und vielleicht hängt auch nur Schuld in der Luft. Aber wenn du so ein Kind hast, so wie du das beschreibst, du weißt ja gerade nicht, was passiert. Was lässt es jetzt für dich wieder einfallen? Mhm. Ne? Und jetzt auch wirklich im positiven Sinne.
Tatsächlich, ja.
Also genau so, das ist ja wundervoll. Mhm.
Ja, und so ging es eben, und so ging das alles weiter. Und wie du schon gesagt hast, also es war einfach auf einem, unser Leben hat sich im Gegensatz zu anderen jungen Eltern auf, einfach auf ganz anderen Fundamenten aufgebaut, weil man sich eben von vornherein schon um, um viele andere Dinge Gedanken gemacht hat, wie, wie ist der weitere Gang, wo, wo ist er am besten aufgehoben, wer, wer will ihn auch? Ne? Das sind auch so Dinge, ne? Das also sagt der Kindergarten nur, weil wir im Einzugsgebiet sind, natürlich nehmen wir ihn oder wollen sie ihn auch. Also du, du willst ja auch, dass, dass dein Kind nicht nur irgendwo unter ist, sondern du willst auch, dass er gewollt ist. Und das war immer ein großer Antrieb und ein großer Punkt, auch den man dann irgendwie prüft. Also das heißt, auch da hat schon hat eben auch so eine Art Transformation vielleicht im kleineren Maße schon eingesetzt, dass du einfach Dinge, die vielleicht sonst irgendwie ungeprüft durchgehen, einfach geprüft hast, um, um zu wissen, okay, es hat, es, es ist alles richtig so und das, das geht seinen Gang hier so, wie wir das, wie wir es auch haben wollen und wie, wie wir es für ihn am, am besten sehen. Ja.
Ja, und ihr habt dann auch nicht da den einfachsten Weg genommen. Ihr habt nicht einfach gesagt, okay, ja, das liegt im Einzugsgebiet und ja, offensichtlich wollen sie ihn. Nein, ihr habt euer Herz befragt, euer das System nochmal befragt, das System nochmal genauer angeguckt und auch das System besser kennengelernt dadurch. Ja, ne?
Ganz genau.
Um ihm auch wirklich nicht einfach nur, ja, das macht man so. Und das ist ja für mich auch das absolut K.O.-Kriterium. Ja, warum soll ich denn das machen? Ja, weil man macht man das so. Man macht's halt so. Nein, macht man jetzt mal nicht. Wir machen das, das jetzt anders so, wie es passt.
Ganz genau.
Und das ist eine Riesentransformation. Also für mich ist das keine kleine. Ne? Also wenn ich das, wenn man das so hört, wirklich dahinter fragt. Ich meine, gut, als Unternehmer ist man ja auch schon mal ein bisschen anders in der Welt. Ne? Als Unternehmer selber reagierst du ja auch auf Situationen schon anders, als wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, normal angestellt ist, weil, weil Dinge geregelt sind. Also du bist.
Ja, natürlich, natürlich. Also zumal ja damals auch dieses, dieses Unternehmertum mit einigen Angestellten schon sich bewegt hat und ja, man wahrscheinlich auch, also ich glaube, dass durch Oskars Anwesenheit auf dieser Erde oder in unserer Familie oder für mich einfach auch sehr, sehr viel mehr Menschlichkeit auch so in so, ja, in so unternehmerisch personellen Entscheidungen Einfluss genommen hat. Definitiv. Also da waren schon Dinge dabei, bei denen ich mir so gedacht, naja, sag ich, ich glaube, wenn du, wenn du vielleicht einen anderen Weg hättest gehen können oder müssen in meinem Fall sogar, weil es einfach so alles richtig war, dann wärst du vielleicht hier und da ein härterer Hund oder hättest vielleicht die eine oder andere Entscheidung, hättest du nicht so stehen lassen oder solche Dinge. Aber ich habe diese Kraft dann, glaube ich, eher für Oskar eben auch von der Situation mit dem Spielplatz, von der ich dir mal erzählt habe. In solchen Situationen, wo du einfach dein Kind mehr oder weniger schon so vorgestempelt in dieser Gesellschaft unangegriffen verteidigt hast. Ne? So, also er wurde ja nicht direkt in irgendeiner Form angegriffen, er wurde halt beäugt, weil er einfach anders war oder sich anders gegeben hat oder andere Dinge lustig fand oder nicht lustig fand. Und du hast einfach versucht, durch eine Präsenz, ohne ein Eingreifen oder ein jetzt mach mal oder tu mal, sondern durch eine Präsenz ihm Sicherheit zu geben und zu sagen, okay, selbst wenn das alles jetzt hier komplett in die falsche Richtung läuft, Papa ist ja da. Ne, so. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den du mit reinnimmst in dein tägliches Doing, ganz klar. Also alles andere im Arbeitskontext, auch da muss man sich ja in irgendeiner Form behaupten, aber trotzdem auch versuchen, und das ist, wie gesagt, dieser Teil der Transformation, eben auch dieses Menschliche mit reinzupacken.
Ja, das ist Wahnsinn. Und diese Spielplatzsituation, das ist überhaupt mein Highlight. Mir ist das Herz aufgegangen, wie du das so erzählt hast. Das, was ich, also unterbreche mich, wenn ich das falsch nacherzähle. Da, wenn Oskar mit irgendjemandem spielen wollte, er konnte sich ja nicht so verständigen. Ne? Mhm. Hast ja gesagt, bis er 7 war, konnte er um die 50 Worte.
Ja,
aber ungefähr, er hat sich dann halt anders verständigt. Mhm. Er hat dann irgendwie am Rock gezuppelt und wenn das Kind ja cool drauf war, ja komm, mach mal, wir spielen zusammen. Wenn nicht, ist er halt weggegangen. Und Oskar hat sich gedacht, ja, dann geh halt weg.
Ja, tatsächlich, genau so. Und wir hatten eben, also diese Situation gab es ja oft. Und wir hatten eben mal genau so eine Situation, dass Oskar hier bei uns im Ort auf dem Spielplatz auf zwei Kinder getroffen ist, das werde ich meinem Leben nicht vergessen, auf zwei Kinder getroffen ist, die offensichtlich Geschwister waren. Der Vater saß auf der Bank hoch entspannt und hat die Kinder machen lassen. Und Oskar hat sich dann da versucht, irgendwie einzubringen. Und die Kinder haben dann ein, zwei Mal versucht, irgendwie aus ihm rauszubekommen, was er denn jetzt eigentlich gerade möchte, weil er es eben nicht verbal mitteilen konnte. Haben dann gemerkt, dass er nicht sprechen kann. Mir ist aufgefallen, dass die Kinder grundsätzlich sehr, naja, einen eher alternativen Eindruck machten, also was jetzt so die Kleidung, der Junge hatte sich da scheinbar selber die Haare geschnitten, machte und dann waren die, also das war eine Sache von 2-3 Minuten und da waren die sich einig irgendwie, die drei, und sind dann da eine Stunde lang da wirklich rumgetobt und haben gemacht und getan und geklettert und gefangen, also ohne das irgendwie mündlich zu verabreden, so. Und ich war happy damit, ich glaube, wir waren sogar beide da zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann kam der Vater der beiden Kinder irgendwie auf dem Weg zum Mülleimer oder was bei uns vorbeigelaufen und im Vorbeigehen sagte er zu uns, ihr macht das super mit dem Kleinen, und hat sich wieder hingesetzt. So, und dann kurz darauf habe ich ihn dann doch nochmal angesprochen und dann kam halt eben raus, dass die beiden Kinder eben Kinder eines integrativen Kindergartens waren hier im Ort. Und eben sehr wohl einfach auch schon durch diese Art des Zusammenseins mit anderen Kindern einfach dort eben auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass eben Kinder nicht nur, wenn ich jetzt schwarz und weiß sage, dann ist es ja auch schon irgendeine Unterscheidung, aber dass Kinder eben nicht einfach genormt sind, ne? Und dass es einfach vollkommen egal ist, kann der sprechen oder kann der nur Deutsch oder nur Englisch oder ist der schwarz oder weiß oder irgendwas. Für Kinder sind Kinder Kinder. So, und für die beiden Kinder war eben, okay, ja gut, eine Sache fehlt ihm, sprechen nicht, aber wir kriegen was anderes raus, was er will, aha, okay, alles klar, geklärt und los geht's. Das hast du aber auch nicht bei jedem Kind. Also es gab eben auch genau die gegenteilige Situation, dass Kinder so vielleicht offen waren und der kommt jetzt zu uns, will spielen, er kann es uns nicht erzählen, oh nee, der ist komisch, na, mit dem wollen wir doch nicht spielen. Also auch diese Situation, die gab's anteilig eher häufiger, ja, aber da war ich ja dann da.
Also. Ja, aber das ist unglaublich, ne? Also ich stelle mir das vor, ich gehe da wirklich mit rein und denke so, wow, ja genau, das so funktioniert Integration wirklich, ne? Ich meine, manchmal haben wir ja Inklusion hier, da sitzt dann, ich sage jetzt mal, normale Schüler, 20 Stück und einer, der eigentlich gar nicht mitkommt, der sowieso da eigentlich nicht hingehört, der noch einen extra Betreuer drin hat und irgendwie versucht man diese Klasse mit diesem einen Kind zurechtzumachen, das ist für mich keine Inklusion. Für mich ist das, wir setzen jetzt mal quotenhaft jemand rein und in etwas, was zusammen gar nicht passt. Also ganz das ist ganz seltsam, aber das, wie du sagst, mit dem integrativen Kindergarten, so scheint da funktioniert zu haben. Ja, und auch mit den Eltern funktioniert zu haben. Absolut, also ich finde das ganz toll.
Ja, weil es von den Kindern auch auf die Eltern überträgt, tatsächlich. Also ja. die Kinder und unser zweiter Sohn, der Juri, geht mittlerweile in Oskars Kindergarten, in dem Oskar auch war, also das heißt auch in diesen integrativen Kindergarten. Und das merkst du dort eben auch, dass dort eben, es geht nicht nur darum, dass sich die Kinder untereinander verstehen, sondern dass die Kinder eben auch ihren Eltern erklären, wenn die Eltern vielleicht fragen, was hat denn der eine Junge da, der bei euch in der Gruppe ist, der irgendwie das und das nicht kann oder das und das macht, und dann die Kinder sagen, keine Ahnung, ist doch auch vollkommen egal, was der
kann zwar nicht reden, aber der kann man super, super Ball spielen.
Ja, der heißt XY und der ist super. Ja. So, ja, aber was er kann oder nicht kann, keine Ahnung. Ja. So, und das ist ja genau der Gedanke.
Ja, es ist ja super. Also da hat das auch schon wunderbar funktioniert und das ist, soll uns auch als Erwachsene eigentlich ein mega Vorbild sein. Ich verstehe dann auch, also ich verstehe es tatsächlich erst seit deinen Schilderungen, weil ich mich mit Down-Syndrom noch nie wirklich beschäftigt habe, aber ich kannte ja schon eine Speakerin, die tatsächlich auf digitalen Kongressen über ihr Down-Syndrom-Thema gesprochen hat. Sie hat auch ein Kind mit Down-Syndrom. Ne? Und die, egal wo die hingeht, die ist als Speakerin, es ist ihr Ding, das nach außen zu bringen. Und ich habe das halt nicht verstanden. Das kriegt sich ja mit einer Gänsehaut nach der anderen. Und verstehe, okay, was die uns überhaupt zeigen. Jetzt verstehe ich auch, was das mit dem digitalen Kongress zu tun hat. Es ist Verbindung, es ist Kommunikation, es ist eine ganz andere Art, miteinander zusammenzuleben.
Total,
ne?
Ja. Naja.
Also ich finde das
zumal man kommunizieren kann. Also wie gesagt, wir haben ja Oskar hervorragend verstanden. Also wir wussten sehr genau, was er wollte. Wir haben natürlich auch mit ihm gebärdet und so Sachen. Aber wir wussten als Eltern natürlich immer sehr, sehr genau, was er von uns will oder was er vielleicht von anderen will und haben das versucht dann natürlich auch mal zu übersetzen, um da ein bisschen eine Hilfestellung zu geben. Aber es ist nicht so, dass ich die Kinder oder die Menschen mit Down-Syndrom nicht verständigen können oder keinen Fahrplan haben, was sie denn gerade wollen. Es fehlt nur vielleicht manchmal an den Mitteln. Aber dafür gibt es ja in irgendeiner Form auf der einen Seite die Übersetzer, aber es gäbe auch meiner Meinung nach von den meisten Menschen einfach die Möglichkeit, wenn man offen dafür wäre und sich nicht dagegen sperrt, dort eben auch ja ein Verständnis für zu entwickeln, definitiv.
Ne? Das ist unglaublich, ne? Also ich bin da sehr berührt davon, welche Transformation du da mitmachen durftest. Ist ja fast, ja,
durfte.
Auf der einen Seite ist es natürlich anstrengend, ne? Mhm. Wenn das Kind dann losläuft und man läuft das halbe Ort hinter dem Kind her.
Mhm, ja.
Jetzt mal liebevoll als Beispiel genommen.
Mehr als einmal.
Es gibt ja auch bestimmt auch Momente, wo man sagt, boah, ich kann nicht mehr.
Mhm.
Ne? Also das gibt's ja in jedem Alltag. Ich liebe meinen Job, aber trotzdem gibt's Momente, wo ich sage, boah, ich kann jetzt nicht mehr.
Mhm.
Ich will jetzt gerade mal irgendwas anderes haben.
Ja,
also
genau.
Egal was ich tue, gibt es Momente, wo man sagt, das ist schon ganz schön anstrengend. Und das darf es auch manchmal sein.
Mhm.
Und dann kommt man wieder in die Tiefe des Lebens. Warum bin ich denn eigentlich hier? Und bin ich hier, um jetzt eine Familie zu bauen, ein Haus zu pflanzen, einen Baum zu pflanzen? Oder was macht diese Tiefe aus? Wir haben ja oft gar keine, wir nehmen uns nicht die Zeit dafür, in die Tiefe zu schauen.
Mhm.
Weil um die Tiefe zu gucken, darf ich wirklich manchmal anhalten und genau reingucken oder mich mit Dingen genau beschäftigen.
Mhm.
Nicht einfach nur schnell wegrennen, sondern wirklich mich mit Dingen genau zu beschäftigen.
Mhm.
Und der Oscar hat euch da fast genötigt dazu, das zu tun, ne?
Er hat uns genötigt dazu und eben auch die Leichtigkeit des Lebens auch teilweise gelehrt, weil sich Oscar oder die meisten Menschen wahrscheinlich mit Down-Syndrom oder vielleicht auch mit anderen Beeinträchtigungen, die haben natürlich auch einen anderen Fokus aufs Leben. Also der keine Ahnung, konnte sich dann eine Viertelstunde vor so einen Marienkäfer setzen, der gerade irgendwie auf so einem Blatt rumkrabbelt und fand das halt total faszinierend. Das finden andere Kinder vielleicht auch, aber Oscar ist es halt einfach auch in den unfassbarsten Situationen unfassbar wichtig gewesen, das jetzt zu tun und das eben sich auch anzuschauen oder Dinge jetzt für sich so zu genießen, Minutenlang, stundenlang teilweise. Wir haben teilweise aus dem Kindergarten abgeholt und er ist in dieser Nestschaukel eingeschlafen, die Arme verschränkt, in der Sonne schaukelnd und du sagst, wo ist Oscar, wo kann ich ihn abholen? Und die Kindergärtner grinsen und sagen, ja, der liegt wieder in seiner Nestschaukel. Drumherum kreischende Kinder, es war ihm alles vollkommen wurscht und Schnuppe, weil er einfach dieses Leben immer so für sich genommen hat, und so genossen hat, wie er das gerade gebraucht hat. Und wenn er Ruhe gebraucht hat, dann hat er sich Ruhe genommen. Und wenn er Action gebraucht hat, dann Action. Und da sind eben Kinder meistens irgendwie dann, die passen sich dann eher so der Gruppe an. Ja, ja. Da war er sehr, sehr individuell. Und das war beneidenswert, weil ich sagte, ach mein, könnte ich auch manchmal einfach so loslassen. Ja.
Eigentlich braucht man sich nur zu bauen, ne? Eigentlich braucht man sich.
Eigentlich ist es so einfach, ja.
Ja, genau, ja, siehst du, wundervoll. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt mal an die erste Station und auf die will ich jetzt auch nicht ganz, also nicht, müssen jetzt nicht ganz ausweiten. Die erste Station war auch dann, die jetzt nicht wirklich nicht schön war die erste Krebsdiagnose.
Mhm, ne? 2015, ja, mit 2,5.
Mit 2,5, das ist unglaublich.
Mit 2,5 hat er tatsächlich die erste Krebsdiagnose gehabt, ja, und also Leukämie. Menschen mit Down-Syndrom haben eine sehr, sehr hohe, oder Kinder, gerade Kinder mit Down-Syndrom haben eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Art von Leukämie zu entwickeln. Hat bei Oscar leider genau zugetroffen. Die haben eine 90% höhere Wahrscheinlichkeit, diese Leukämie zu bekommen als Kinder ohne Down-Syndrom. Oscar hatte sie. Ja, und ab diesem Zeitpunkt hieß es einfach, ja, ich glaube, es waren in Summe 9 oder 10 Monate Uniklinik, stationär, ambulant, im Wechsel, Chemotherapien, das ganze Ding von Anfang bis Ende. Allerdings gut durchgekommen, weil das ist dann wiederum der Payback vielleicht so ein bisschen vom Schicksal, dass die Kinder zwar eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, es zu bekommen, aber auch eine sehr, sehr hohe Heilungschance haben, wenn sie diese Art von Leukämie haben, Kinder mit Down-Syndrom, dass sie da auch gut durchkommen. War bei Oscar Gott sei Dank auch so gewesen. Er ist gut durchgekommen. Auch das war bemerkenswert, wie er das angenommen hat zu der Zeit mit diesem Krankenhaus, mit diesem wochenlangen auf Station sein, immer mit einem von uns beiden dabei. Und das waren auch Dinge, die er uns gezeigt hat, dass man sich eben so Situationen irgendwie auch nicht nur stellen kann, sondern sie eben auch als, ja, da irgendwie was Gutes draus machen kann. Also da er hat das sehr, sehr positiv angenommen und sehr positiv durchgezogen und wahrscheinlich von dieser Positivität dann zu der Zeit auch viel an uns abgegeben, dass wir da eben auch besser durchkommen.
Okay, also ich frage mal anders, musstet ihr ihm das noch besonders erklären oder hat er das irgendwie verstanden, dass da jetzt was passiert oder war das schwierig?
Ich glaube, das hätte kein 2,5-Jähriger so richtig verstanden. Krankheit ist immer.
Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor.
Es ist schwierig, genau. Allerdings, ja, was willst du auch machen? Also ich würde es auch keinem anderen Kind irgendwie überdramatisiert versuchen zu erklären. Klar sagt man nicht, du hast eine Krankheit, das ist wie ein Schnupfen, sondern man sagt, das ist eine Krankheit und das ist was Ernstes, aber ich glaube, ein Kind kann es gar nicht unterscheiden. Im Gegenteil, du weißt ja auch, dass ein Kind natürlich einen besseren Heilungsprozess erfährt, wenn es jetzt nicht verängstigt ist oder ständig irgendwie in so einer Angsthaltung gehalten wird. Und das haben wir auf jeden Fall versucht. Ich glaube, das hat auch gut funktioniert, weil er ist tatsächlich gerne in die Uniklinik gefahren. Das war für ihn immer so ein Abenteuer, weil da wurde der Rucksack gepackt und die Taschen und wir wussten, okay, wir müssen jetzt wieder rein und das wird wahrscheinlich mal mindestens 2 Wochen dauern, die wir drin bleiben, vielleicht auch länger und er wusste, da drin gibt's Spaghetti abends, wenn er das möchte und ein Spielzimmer und diese ganzen Dinge, das war ihm schon bewusst und die Schwestern, die ihn alle kennen und alle niedlich finden und drum und dran, also für ihn war das fast immer so ein kleiner Abenteuerurlaub. Die Nebenwirkungen natürlich von der Therapie, ja, die hat er Gott sei Dank irgendwie relativ wenig gehabt und wir mussten ja auch keine weiteren Schritte gehen wie jetzt Transplantation oder irgendwas in der Art, was dann wirklich schlimm geworden wäre. Das blieb uns Gott sei Dank erspart irgendwie zu der Zeit und auch bei der zweiten. Und von daher war das für uns, Gott sei Dank, war es für uns wahrscheinlich emotional wesentlich schlimmer als für ihn. Für ihn war es körperlich schlimm. Aber für dich selber halt, klar, dein Kind.
Ja, aber da bringst du ja auch wieder die Leichtigkeit rein, ne? Die Leichtigkeit in dieser Schwere. Das ist ja schon, also wo du gesagt hast, er hat euch die Leichtigkeit gezeigt. Er hat das angenommen, ja. Er hat das mitgemacht in dieser Schwere. Also auch wenn es schwer ist, kann es leicht sein.
Kästners Kleinigkeit. Deine Gedanken.
Also es ist irgendwie so ein verrückter Zwiespalt, ne?
Ja, total. Also du kannst es tatsächlich auch als Chance nehmen, auch als Familie zusammenzuwachsen. Was man natürlich so oder so in irgendeiner Art und Weise ist, aber der Alltag und diese ganzen Dinge, die irgendwie plötzlich so eine Riesenrolle einnehmen im Vorfeld, die sind ab diesem Zeitpunkt, ist ja alles auf stumm geschaltet. Das ist ja alles irrelevant und unwichtig. Du bist nur noch im Modus und versuchst irgendwie dein Kind da durchzubringen. Und zu der Zeit war ich ja mittendrin im Unternehmertum und alles gerade irgendwie am Aufblühen und Machen und Tun und auf allen Hochzeiten tanzen und alle diese Dinge. Und meine Frau hatte das dann damals übernommen zum großen Teil. Ich habe dann am Wochenende abgelöst und sie hatte so diesen Löwenanteil gemacht. War dann so dieses Agreement, was wir da getroffen haben und gesagt haben, okay, wie teilen wir es jetzt auf? Wer kümmert sich, dass daheim die Post geöffnet ist und die Spülmaschine ausgeräumt ist und wer ist hier? Ne? Und sie sagte dann damals, sie will das machen und ich bin dann das Backup. Und so haben wir es auch dann geregelt für die Zeit. Ja.
Ja, Wahnsinn.
Du kommst halt auch in neuen Modus. Plötzlich hast du neue Aufgaben im Leben und denkst, okay, du musst auf der einen Seite Unternehmer sein, Angst haben, aber irgendwie auch Wäsche waschen können und das, was alles bestellt wurde für die nächste Woche Uniklinik, auch in der Tasche haben, wenn du morgen Abend dahin kommst, so in der Art. Ne?
Ja, das heißt, du wirst wieder flexibel, also du lernst wieder Flexibilität, du lernst wieder anders aufs Leben zu reagieren und du lernst wieder tiefer zu schauen.
Ja.
Wie kann ich das, trotz dass das so blöd ist, auch meinem Kind leichter machen? Wie kann ich ihm diese Leichtigkeit bieten, weil die Heilungschancen dann größer sind, wenn eine Leichtigkeit da ist? Also das ist Wahnsinn, was das Leben anbietet. Ne, dann gehen wir mal in kleine Sachen. Wir sind ja teilweise, wenn wir nicht solche großen Herausforderungen haben, haben wir ja schon teilweise mit ganz kleinen Dingen schon unsere Schwierigkeiten. Ja, wie? Aber ich habe doch heute Abend das zum Essen geplant. Das kann ja nicht sein, dass es jetzt anders ist. Das geht ja nicht. Also es ist ja null flexibel. Zum Beispiel, ja. So ein ganz Beispiel. Genau. Ne? Aber ich habe doch eingekauft für heute. Das muss doch jetzt heute so sein. Nee, das Leben ist heute Abend ist mir vielleicht nicht nach Nudelauflauf. Heute Abend ist mir auf einmal nach Salat. Ja, aber ich habe doch alles für Nudel. Ja, egal, dann mag ich heute Abend Salat. Punkt.
So ist es, ganz genau. Ja? Ja.
Also so stelle ich mir das vor. Und dann drumherum und dann kam, ich sag jetzt mal, dann kam dieses Schicksalsjahr 2020. Ne? Das wirklich in vieler Hinsicht, also ich muss ja sagen, dass das Jahr 2020 ist für die ganze Welt, sage ich jetzt mal, so ein Schicksalsjahr, wo ich sage, dass egal was war, es bietet alles Chancen, also für jeden. Und ich finde auch, dass viele sich in gewissen Momenten hinterfragen dürfen, ist das, was ich jetzt mache, das Richtige? Ist das jetzt das, was ich will? Entspricht das, wo ich bin, das, was ich mir bis jetzt erschaffen habe, ist das wirklich das, was ich möchte? Und ich finde, für 2020 war das schon für viele so ein Jahr. Ja, aber das, was du dann erlebt hast.
Also wir hatten es tatsächlich so, dass also in meiner Branche, so in der Automobilindustrie, in der Entwicklung, war es 2000, ja, so beginnend 2018, 2019, da ging es damals so los mit dem Dieselgate keine Ahnung, und alles ist schlecht und die deutschen Autos sowieso und alles viel zu teuer und dann da ging alles so ein bisschen runter. Das haben wir damals schon gemerkt. Da wurde die Auftragslast auch so ein bisschen geringer, aber es war alles irgendwie noch okay. Aber das waren für mich damals schon so die ersten Zeichen von, okay, wie egal darf oder will mir das irgendwie sein, weil alles auch so ein bisschen basierend auf den Erfahrungen aus den letzten Jahren. Dass ich sage, okay, das Leben kann so oder so von heute auf morgen anders sein. Das habe ich ja eben durch diese Diagnose damals und diese Zeit im Krankenhaus eben auch gelernt. Und dann wurde das alles so ein bisschen dünner und man hat überlegt, okay, wie will man umstrukturieren, will man sich irgendwie neu aufstellen oder nicht, und so voll in diesem Unternehmermodus wieder gewesen, ne? Aber da gingen, wie gesagt, schon so ein bisschen so die Zeiger so in so eine Richtung, okay, im Fall des Falles Selbsterhalt, ne? Im Fall des Falles, denk immer dran, wie schnell so ein Leben ganz anders sein kann, und wenn du dich jetzt hier für irgendwas aufopferst, was es gar nicht wert ist, dann hast du auch nichts davon. Und 2020 dann kam eben genau diese ganze Peitsche zurück, und wir hatten damals immer so ausgesprochen, unausgesprochen immer gesagt, also wie habe ich immer gesagt, Heuschreckenplage, Hungersnot, Wirbelstürme und Alienangriff würde ich lieber nehmen in Summe, als eben nochmal diese Erkrankung bei meinem Kind haben zu müssen. Aber das war irgendwie dann doch jahrelang weg gewesen, also zu dem Zeitpunkt 5 Jahre. Und eben am 25. März 2020, auf den Tag genau 5 Jahre später, stand wieder die Kinderärztin bei uns vor der Tür und sagte, wir müssen in die Uniklinik, und zwar sofort. Wir haben hier ein Problem, weil Oskar eben einen Tag vorher einen Bluttest abgegeben hat aufgrund von einem nicht weggehen wollenden Fieber. Und an dem Tag wurde dann, auf sowas bereitet man sich ja nicht vor, ne, aber an dem Tag war wahrscheinlich dann diese Stufe der Transformation wurde dann diese entscheidende Stufe gezündet, natürlich, weil wir eben zu dem Zeitpunkt den Juri schon hatten, also Oskars kleinen Bruder.
Der kam 5 Monate, hast du gesagt, vorher, ne?
Der wurde im September geboren, und wie gesagt, da waren wir jetzt gerade im März, ne, also ja, 5 Monate. Und ich habe sofort gesagt, das wird hier meine Mission. Das mache ich mit dem Oskar. Ganz klar, weil was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, dass eben Corona, wie gesagt, also nicht nur vor der Tür stand, sondern ein paar Tage später eben zugeschlagen hat, wobei meine Erinnerung da manchmal so ein bisschen hin und her schwimmt. Vielleicht kam es auch ein paar Tage vorher. Ich glaube, es kam ein paar Tage danach.
Ja, bei 25. März, ich glaube, das ist ungefähr der Zeitpunkt. Also es ist entweder 1-2 Tage vorher oder 1-2 Tage danach.
Es war alles ähnlich.
Ich weiß noch, weil ich hatte ja auch dann in Teilen meines Jobs ein Berufsverbot von heute auf morgen.
Ja, stimmt.
Ich habe das aber im Prinzip auch schon genau wie du 2019, 2018 schon gesehen. Also wir scheinen da intuitiv in eine richtige Richtung geguckt zu haben.
Ja, ja, irgendwie schon, ja.
Ich habe das auch schon irgendwas in mir drin hat auch gesagt, okay, ich beende da auch was, deswegen weiß ich das noch so recht genau, weil ich dann gelacht habe. Also ich habe dann intern gelacht, weil ich gesagt habe im September, Oktober, Leute, ich komme nächstes Jahr im März nicht mehr, bei dem, was ich da gemacht hatte. Und März war dann auch der letzte Einsatz.
Okay, okay.
Weil wirklich, ich glaube, 17. März und eine Woche später oder anderthalb Wochen später hatten wir den Lockdown dann.
Es fing schleichend an.
Es gab so die ersten Vorboten, das durfte nicht sein, das durfte nicht sein, macht jetzt das und dann wumm.
Genau, und ja, also für uns war ja so oder so ab dem Tag, ne, wie ich es eben schon mal erwähnt habe, Firma hin oder her, Alltagsprobleme hin oder her, Corona, was, ja, ach, das hilft mich gerade alles nicht, wir haben ganz andere Probleme, wir müssen hier irgendwie das zweite Mal in so eine Nummer rein, das zweite Mal diesen ganzen Weg gehen und mit einer Neuerkrankung, es war kein Rückfall, es war eine andere Leukämie, allerdings eine mit wesentlich schlechteren Grundvoraussetzungen für die Basis, die Oscar in dem Sinne hatte. Aber deswegen, klar, war das Logo, wir kommen da durch und das wird alles irgendwie und wir kriegen das hin. Und nur Oscar war eben zu dem Zeitpunkt natürlich auch 7 Jahre alt. Ne? Und nicht mehr ein 2,5-jähriges Kleinkind, sondern er war schon natürlich auch ein Junge mit Willen und mit einer eigenen Vorstellung, wie irgendwelche Dinge zu laufen haben. Von daher war das eine andere Sache, aber es war ein neuer Step mit sehr, 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 sehr viel gewohnten Eindrücken und mit noch mehr Angst. Und das Ganze, wie gesagt, um in diesem Transformationskontext nochmal ein bisschen zu bleiben, auch mit einer, also ab diesem Zeitpunkt tatsächlich und aus tiefster Seele ehrlich einer absoluten Gleichgültigkeit meinerseits, was Unternehmertum tatsächlich auch Verantwortung für Mitarbeiter und diese Dinge, wo ich sage, na gut, was ist Verantwortung? Also wenn ich die Hand loslasse, dann fallen die ja nicht in ein schwarzes Loch. Also das sind alles ausgebildete Menschen und jung und hungrig und keine Ahnung. Aber man spricht ja immer schnell davon, ich habe ja Verantwortung für meine Mitarbeiter. Ja, ich habe erstmal Verantwortung für mich selber und für meine Familie in dem Fall oder zu diesem Zeitpunkt. Das war und das kam, das war in dem Moment, schaltest du in einen Kampfmodus und entscheidest dich für einen Feind. So, und der Feind, der war ganz klar dieser Krebs, der da war und nichts anderes. Und alles andere war mir nicht per se egal, aber ich sagte, es hat keine Relevanz mehr in dem Sinne. Also das ist alles zu regeln. Das kann man regeln. Das andere kann ich nicht regeln. Da muss ich jetzt irgendwie rangehen. Da müssen wir irgendwie rangehen. Da müssen wir stabil sein. Aber der ganze andere Rest, das lässt sich alles irgendwie regeln.
Du hast dann wirklich die Priorität aufs Leben auch gesetzt, ne?
Ja,
wirklich
total.
Das kann man ja wirklich so sagen, aufs Leben, auf dein Leben, auf das Leben deines Kindes und deiner Frau. Richtig. Und des zweiten Kindes, ne? Du hast auch gesagt, dass das auch mit so ein Antrieb war, auch das trotzdem weiterzumachen, ne? Dass du jetzt nicht, und das war auch noch der Unterschied zum ersten Mal, da war noch ein zweites Kind.
Ja, das auch noch, ganz
also
genau.
Also das heißt, das, was du in die Welt gebracht hast, aus voller Überzeugung, das war dir dann auch wichtig.
Mhm.
Und
total.
Das kann ich total nachvollziehen, ne? Ich sag mal, es ist schwierige Zeit, auch wenn man Mitarbeiter hat, ich weiß ja, wie das ist.
Mhm.
Und dann das aber auch diese Verantwortung loszulassen, ne? Das ist
ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, meine ich heute behaupten zu können, dass die Mitarbeiter, die zum allergrößten Teil nach dieser ersten Krebserkrankung in das aber auch zu dem Zeitpunkt schon bestehende Unternehmen eingetreten sind, mich also quasi schon als Chef, aber auch als Vater oder als Mensch kennengelernt haben, der ein Vater ist, der eine spezielle Geschichte mitbringt, die ich auch jetzt nie irgendwie verheimlicht habe oder sowas, weil wir uns doch alle sehr persönlich nah waren. Ich rede jetzt auch nicht von hunderten Leuten, sondern von 7. So, also die wussten schon, was ich so auf der Haben-Seite habe. Und ich glaube aber auch, bedingt dadurch, also durch dieses Paket, was ich dort schon mitgebracht habe, war dieser Entschluss, den ich zu dem Zeitpunkt gefasst habe, weil das war dann einer der ersten Dinge, nachdem ich dann vielleicht 2, 3 Tage später wieder klar denken konnte, und wir uns da wieder eingefunden haben und im Krankenhaus waren und ich mit Oskar dann da irgendwie auf Station und gesagt habe, okay, sag ich, ja, es war alles jetzt irrelevant, aber ich muss es trotzdem irgendwie klären, erklären. Mhm. Habe ich dann auch beim ersten, ja, wieder daheim sein. Ich glaube, das war tatsächlich, dass wir dann erstmal wieder nach Hause durften nach ein paar Tagen, weil dann diese ersten Voruntersuchungen abgeschlossen wurden und da auch noch nicht ganz hundertprozentig klar war, was es jetzt tatsächlich ist, weil man irgendwie nochmal gehofft hat, dass es irgendwie eine Influenza ist, die irgendwie das Blutbild durcheinander geworfen hat. Also auch da wieder dieses Achterbahn-Ding, die Achterbahn hat nie aufgehört. Also da waren die ersten 3, 4 Tage war da sogar noch Hoffnung, dass es doch nicht so ist. Und als es dann klar war, wir hatten gerade irgendwie neue Räumlichkeiten angemietet, große Pläne geschmiedet und was wir wie, wo alles Innovatives, Tolles machen wollen und auf links drehen wollen und keine Ahnung. Und dann habe ich sie alle zusammengetrommelt und habe ihnen, ja, was heißt mehr oder weniger, ich hab ihnen nahegelegt, dieses Schiff, das wir gerade durch, so habe ich es glaube ich damals auch beschrieben, dass hier gerade durch stürmische Gewässer irgendwie unterwegs ist und dessen Kapitän gerade mit dem Beiboot von Bord gegangen ist, meine Güte. Das würde ich einfach aus Eigennutz einfach mal verlassen, mal so demnächst. Ich würde mal gucken, wo ich aussteigen kann und sage ich, es muss hier keiner sofort irgendwie ins Wasser springen. Sage ich aber, vielleicht solltet ihr mal gucken, dass ihr demnächst euch was anderes sucht, weil das Ding wird hier nicht so weiterlaufen, hundertprozentig nicht. Mhm. Dafür ist das, was jetzt alles auf uns zukommt, viel zu umfangreich.
Eine Riesenentscheidung, ne? Das ist eine Riesenentscheidung, das auch so zu machen und dann, aber von heute auf morgen auch, ne?
Es war von heute auf morgen und es war definitiv auch mit Existenzängsten natürlich verbunden. Aber das meine ich damit, dass bei allen Ängsten, die man so gerade in den letzten Jahren, also was man alles irgendwie, also das, da findet man weder einen Anfang noch ein Ende, ne? Also ob das irgendwie Rezession oder Krieg oder Corona-Schließung, Fachkräftemangel, also da fängst du an und hörst nie auf mit diesen ganzen, ja, mit diesen ganzen Headlines, auch, ja, von denen wir vorhin gesprochen haben, diese Headlines, die dich ständig irgendwie in Angst und Schrecken versetzen. Ich will nicht sagen, dass es mich nicht auch hier und da bekommt bei irgendwelchen Dingen. Mhm. Aber ich sag, dass es definitiv, es geht immer weiter und es kann vielleicht sogar, ich will jetzt nicht sagen in jeder Situation, aber es kann auch besser werden einfach. Also zumindest was rein dieses faktisch berufliche, unternehmerische, wie auch immer, aber es gibt da immer irgendwie Optionen und Wege und es gibt, vor allem gibt es aber immer auch Dinge, die eine viel, viel höhere Brisanz, Relevanz, wie auch immer haben, als nur dieses weiter, höher, größer, schneller Wachstum. Ne, es gibt Dinge, die haben eine größere Wichtigkeit im Leben.
Dann sind wir wieder bei der Tiefe des Lebens.
Da sind wir bei der Tiefe des Lebens, genau. Und auch das habe ich eben auch gelernt, ob jetzt in der ersten oder in der zweiten Therapie, habe ich auch mal im Vorfeld mal so kurze Anekdoten erzählt, dass man eben dort auf Station, das war hier eine Uniklinik in Frankfurt, man ist ja wochenlang teilweise mit dir vollkommen fremden Menschen irgendwie auf Station, teilweise sogar im Zimmer. Ich habe teilweise nächtelang Liege an Liege mit irgendeiner Mama oder irgendeinem Papa von einem anderen Kind im Zimmer geschlafen und wir mussten uns ein Bad teilen. So, das würdest du, da würde sich niemand für entscheiden, wenn einer reinkommt und sagt, hier willst du mal dich mal 4 Wochen lang in so ein Krankenhauszimmer reinsetzen und abends baust du dir eine Liege auf, legst dich neben einen dir vollkommen fremden erwachsenen Mensch, ob Männlein oder Weiblein, egal, und wer wann aufs Klo geht, das kriegt ihr schon geregelt, ihr zwei. Das macht ihr schon unter euch aus. Oder wer duscht oder wer wann Essen holt und so Sachen. Also das sind ja Dinge, wo du sagst, oh Gott, das kann ich mir niemals vorstellen. Das könnte ich mir niemals vorstellen. Das kannst du dir sehr, sehr schnell vorstellen. Wenn du in so einer Situation bist, dann machst du das natürlich. Weil du machst es nicht für dich, sondern du machst es für dein Kind. Und auf Station habe ich eben Menschen kennengelernt, die, wie ich dir erzählt hatte, aller Couleur, aller beruflichen und sozialen Schichten, die aber genau in dieser Situation gezeigt haben, aus welchem Holz sie tatsächlich geschnitzt sind, dass eben vielleicht der Mensch, der optisch und rhetorisch vielleicht eher einfach einzusortieren ist, dir viel mehr über eine Krebserkrankung, über Grenzwerte, über Medikamente, über wissenschaftliche Erkenntnisse erzählen kann, als jemand, der vielleicht dort mit einem Doktortitel ist und parallel diese Dinge wegleugnet. Also alles tatsächlich
Wahnsinn.
Passiert.
Ja. Ja, alles Wahnsinn, habe ich wieder dieses Bild von dem, was weiß ich, mit 20-Jährigen, der überall voll Tattoos ist. Und
richtig,
so
genau,
Slang.
Den hatte ich erzählt, ja. Genau. Gürteltasche, bisschen, Jogginghose,
aber
Hals-Tattoo.
Der ganz genau weiß, was wichtig ist, weil er vielleicht verstanden hat, auf was es ankommt.
Ja, und der hat mir mit Inbrunst und mit Leidenschaft und immer unterbrochen durch Alter und kein, also ne, diese Begriffe, die einfach dann reingehören, ja. Alter, das glaubst du nicht und dann hier und da. Aber er hat mir trotzdem detailliert und da hast du gemerkt, der hatte, ich sag jetzt mal Bock drauf, ne? Also natürlich hat er da keinen Bock drauf, nee. Aber er hat Interesse am Thema, er hat Interesse daran, sein Kind dort durchzubringen, was auch immer, ich weiß gar nicht, welche Art der Klient, ist auch egal. Aber er hatte da Interesse dran. Und auf der anderen Seite gab es zumindest Geschichten von Papas, die Arzt waren und die bei jeder Besprechung oder Visite alles hinterfragt haben, einfach nur gesagt, ja, das kann ja nicht sein und das ist ja alles vollkommener Humbug und Quatsch. Und du sagst, ja, die wollen es dann eher wegargumentieren oder die wollen sich dann messen mit ihrem Wissen und so Dinge. Und da lernst du dann Menschen kennen oder Mütter oder Väter, die sich eben dort wirklich auf der letzten Rille, die noch zwei, drei, ich glaube, wir hatten sogar eine Familie mit 5 Kindern, die noch 4 Kinder daheim haben, wo es ja auch weiterlaufen muss, wo auch eine Schule weitergeht, ein Kindergarten weitergeht, ein Job weitergeht, die nochmal ganz andere Probleme haben und die es auch irgendwie gemanagt bekommen, dort monatelang irgendwie durchzukommen, ohne die Gewissheit, was im Endeffekt daraus wird. Also im Prinzip auch Management-Eindrücke tatsächlich, ja. Ob es jetzt familiär oder wie auch immer ist, die bekommst du in so einer Lebenssituation, bekommst du die 24/7 tatsächlich. Also ich kriege ja diese Menschen mit morgens, wie sie aufstehen und abends, wie sie nochmal mit mir in der Elternküche stehen und Kaffee trinken oder irgendwas, ne? Weil du einfach mit denen zusammenlebst. Ne?
Ja, da hast du auch einen tiefen Einblick in das Menschsein. Also das Menschsein macht so viel aus und das ist so, es ist so schade, dass es solche Situationen braucht, um Menschen dazu zu bringen, dass sie mal ein bisschen tiefer hingucken. Und dann gibt's immer noch solche Menschen, die so eher ego-getrieben sind, wo das Ego noch davor steht. Das Ego nicht nur, ja, ich muss mich mit dir messen, sondern Ego heißt auch, ja, ich muss da jetzt näher reingucken. Nee, aber ich muss das Vertraute von früher wieder aufbauen, die sich einfach gegen diese Veränderung weigern. Und das, also was du da so erzählst, diese Eindrücke, also ohne die Sache schönreden zu wollen. So manchmal will man da Mäuschen spielen, gucken, was sind die Geschichten, was macht den Menschen wirklich aus? Das ist das, worum es mir auch immer geht, den Menschen tief kennenzulernen. Dass es eine Verbindung auf einer tiefen Ebene geschehen kann und nicht, wir sind alle gleich. Ja, wir sind alle gleich. Wir haben alle gleichen Chancen. Doch nicht. Wir sind nicht alle gleich. Wir sollten alle die gleichen Berechtigungen haben. Wir sollten das, aber wir sind einfach nicht alle gleich. Und wenn wir dieses Nicht-Gleiche uns eben mehr anschauen würden, um zu gucken, was ist in der Tiefe? Wo kann ich auch noch was lernen? Wo kann ich als Arzt, der vielleicht ein guter Chirurg ist, noch was lernen, wenn es um solche Sachen geht? Wie kann ich mich noch mehr intensiver für mein Kind einbringen, statt nur einfach die Zeit abzusitzen und jetzt, sag ich mal, dumm zu babbeln? Weil ich mich mit mir nicht auseinandersetzen will. Weil es heißt ja auch, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, seine eigenen Schmerzen anzuschauen und zuzulassen auch irgendwann.
Total, ja. Total. Also, zumal es ja auch noch die Umfänge annimmt, dass du, um mal jetzt von dem Passiven wegzukommen, eben auch lernst, was so ein Krankenhausalltag bedeutet und was es auch bedeutet, weil du natürlich auch Ärzte und Schwestern näher kennenlernst und gerade dieses Pflegepersonal, ohne jetzt hier einen riesen Fass aufzumachen, aber gerade auch dieses Pflegepersonal kennenlernst und siehst, was diese Menschen und auch aus den Gesprächen dann rausbekommst, was sie dafür bekommen. Und also da sind also für mich absolute Superhelden unterwegs, meistens Schwestern, die da Dinge gemacht und gerissen haben und immer noch irgendwie emotional für dich da waren, aber die dir dann irgendwie nebenbei sagen, naja, also über so eine Eigentumswohnung würde ich in meinem Leben nicht nachdenken. Also das ist vollkommen irrelevant, dass ich, also ich bin froh, wenn ich irgendwie die Miete zusammen bekomme, ne, und hier mit im Dreischichtbetrieb irgendwie unterwegs bin. Und die einfach da Dinge leisten und dich trotzdem irgendwie noch emotional auffangen können und auch auf menschlicher Ebene für dich da sein können und in den guten und schlechten Zeiten, also auch gerade in den schlechten Zeiten, gerade hin zum Ende dieser Geschichte hin, du bist ja fast darauf angewiesen, dass dort eben auch Menschen sind, also nicht nur menschliche Personen, sondern menschliche Wesen aus Fleisch und Blut und Herz, die du hast niemanden, an dem du dich sonst irgendwie festhalten kannst. Und wenn dort die Menschen nicht in der Lage sind, das zu leisten, dann bist du tatsächlich verloren auf Stationen oder wo auch immer du dich gerade da in diesem ganzen Konstrukt irgendwie befindest. Und auch das nimmst du mit aus so einer Geschichte. Auch das lernst du und wirst auch ein bisschen demütiger mit allem, wenn man sagt, meine Güte. Also auf was sich Hinz und Kunz um dich herum alles ein Ei backt, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und da sind wirklich Mädels, die, sagen wir es mal, wie es ist, die reißen sich den Arsch auf, also wirklich bis zum geht nicht mehr und gucken, dass sie dich und dein Kind und alle Kinder da irgendwie durchbringen. Und ich kann eben auch nur von dieser Station jetzt sprechen. Ich behaupte einfach mal, dass es allgemein im Krankenhaus auch so ist, auch wenn jetzt da viele sagen werden, so ist es leider nicht, aber mag ja sein. Aber ich behaupte einfach.
Man weiß ja nicht, wie die Randbedingungen sind. Ne? Also ich kenne auch ganz viele, auch Pfleger und was auch immer, die sich, oder wer auch immer, die sich wirklich für ihre Patienten oder für die zu Pflegenden wirklich aufopfern, aber einfach die Rahmenbedingungen einfach nicht mehr stimmen. Und das ist ja auch das, wo ich sage, da ist eine Schieflage. Wir geben den falschen Wert in das Falsche hinein.
Voll und ganz.
Und das. Ja, um das aber so ein bisschen.
Deswegen, wie gesagt, kein Fass, aber ich muss es einfach nochmal erwähnen, weil absolut. Ist mir gerade so im Kopf noch rumgeschwirrt, dass das auch das ein Thema ist, wo ich einfach bewundernswert sagen kann, dass eben alle, aber trotzdem auch alle diese Mädels, alle diese Schwestern irgendwie auch sagen, dass es ist mein Traumjob. So. Und wenn du diesen Satz aber weiterdenkst, dann musst du einfach sagen, es ist mein Traumjob, mich jeden Tag mit schwersten Krankheiten, drohendem Tod, regelmäßigen Beerdigungen und so weiter auseinanderzusetzen und mich dem auch auszuliefern, aber trotzdem jeden Tag wieder motiviert zu sein, zu versuchen, das zu verhindern für ein, ich kenne keine genauen Zahlen, aber wie gesagt, eine Eigentumswohnung ist da nicht drin. Ne? Ja,
wenigen Zahlen, die ich kenne, sind auch echt.
Die sind erschreckend, ja. Mit Sicherheit. Ja. Ne? So, und dann sagst du, okay, und dann wieder zurück in mein Unternehmertum, zurück in meine Industrie, in andere Industrien, wo man einfach mit ganz anderen Zahlen hantiert und mit ganz anderen Werten irgendwie hantiert, wo du sagst, wofür genau eigentlich? Ja, und dann ist diese Gewichtung, die fehlt dann so extrem. Einfach, ja.
Also es müsste, also ich würde es toll finden, wenn man ein bisschen so einen Ausgleich schaffen könnte. Wir geben Wert in etwas, was eigentlich diesen Wert gar nicht hat, und das, was den Wert haben sollte, da geben wir den Wert weg.
Voll.
Ja, also das, ja, da kann man nochmal ein eigenes Thema
draus. Deswegen, ich bin ganz bei dir. Ich bin da emotional auch bei dir. Ich muss das mal kurz reinwerfen.
Genau.
Kästners Kleinigkeit. Dein Moment.
Ich gehe mal jetzt ein bisschen weiter in der Geschichte, um zu sagen, dass der Kampf einfach im Ende nicht gewonnen wurde, leider. Ne? Mhm. Also, ja. Dass wir da mal an diesen Punkt kommen, den ich jetzt gerne am liebsten umschiffen würde, aber
ohne das geht's nicht.
Also, das im Vorgespräch hast du auch gesagt, dass es halt wirklich auch so war, dass eigentlich bis drei Wochen vorher, bevor diese Behandlung zu Ende gegangen wäre.
Und ja,
das auch ganz gut ausgesehen hat bis zu diesem Zeitpunkt.
Es war alles, wir waren im Plan tatsächlich. Wir waren im Plan und wir waren 3 Wochen vor Therapieende. Also es gab dann noch eine Chemo, die ausstand, meine ich. Auch da verschwimmt mit der Zeit irgendwie so vieles. Also da nicht böse sein.
Aber es ist auch ein Thema,
dass ich mich irgendwann dafür entschieden habe, dass mir dieses Leben und diese Zeit, dass es ist gut und wir haben uns als Familie und wir haben Oskar als Kind und so weiter, hat wieder, und da bin ich dankbar für, hat wieder eine viel höhere Priorität in meine Erinnerung eingenommen als Details über diese Krankheit. Also ein paar Fakten merkt man sich, aber ich kenne andere Eltern, die wissen heute noch, an welchem Tag welche Diagnose war, an welchem Tag, gut, das habe ich jetzt auch mal gehabt, okay, an welchem Tag, keine Ahnung, welche Medikamente verabreicht wurden, in welcher Dosierung und was man dann stattdessen probiert hat und hin und her. Und das ist 5 Jahre her und ich sage so, boah, mein lieber Mann, Respekt, muss ich das auch können? Nee, muss ich nicht. Ich denke eben darüber nach. Aber in dem Fall war es so, dass es 3 Wochen vor Therapieende
genau,
war.
Genau, das einzige Wichtige an diesen 3 Wochen, an dieser Zahl, ist einfach, dass man schon fast, in Sicherheit war, da gefühlt hat, okay, es könnte jetzt…
Gefühlt waren wir in Sicherheit,
ne, ja. Gefühlt in Sicherheit und dann total. Kommt nochmal, ich glaube, ein Infekt, was, wir müssen auch jetzt nicht ganz genau…
Es war eine Blutvergiftung, die einfach, die in der Phase, also jeder durch Chemo… geschwächte Körper ist einfach wie eine offene Brust in dem Sinne, die fängt alles, was irgendwie rumfliegt. Wieso, weshalb, woher auch immer. Aber es war so und es hat leider genau in dem Moment eingeschlagen, wo es eben am ungünstigsten war, um es mal ganz sachlich auszudrücken.
Ja, jetzt kann man ja auch sagen, es sagt Schicksal oder selbst gewählt, irgendwo ein bisschen was Spirituelles mit reinbringen. Aber das, was mich am meisten an diesem Ende so berührt hatte, nochmal, um diesen Zeitpunkt herum, was du, wie du erzählt hast, wie du diesen letzten Tage oder diesen letzten Tag erlebt hast und was du nochmal von deinem Sohn mitbekommen hast, wenn du kurz nochmal darauf eingehst, diesen Satz, der er dir mitgegeben hat, den du im Kopf hattest.
Ja, also den Satz, den ich an irgendeinem dieser Tage, weil Oskar lag im Endeffekt in der letzten Woche, also in seiner letzten Woche lag er auf Intensivstation im künstlichen Koma. Und irgendwo in diesem Zeitraum kam eben dieser Satz, diese Metapher, wie man es nennen möchte, für mich einfach dieser Leitspruch, mach was draus. So, das hat er mir zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Form mitgeteilt. Ich habe es damals für mich aufgeschrieben, weil ich es einfach nicht wirklich einsortieren konnte und habe es mir ausgedruckt damals. Es hängt immer noch zu mir ins Büro gehängt, dass ich diesen Satz einfach nicht vergesse. So, und ohne zu wissen, war es ein Hirngespinst oder was hat das jetzt genau zu bedeuten? Aber diesen Satz gibt es und dieser Satz kam mehr oder weniger wie so eine Einblendung einfach, ne? Wie wenn du einen Fernseher anmachst und plötzlich steht während deiner Lieblingsserie steht da so ein Satz im Bild. Du sagst, oh, okay, wo kommt der her? Was hat der zu bedeuten? Es hat nichts mit der Szene gerade zu tun. Sagt irgendwas ganz anderes aus. Ich merke mir mal, ne? So und notiere mir das. Und du hast gerade eben kurz erwähnt und diese Möglichkeit, die steht tatsächlich im Raum, dieses selbstgewählte oder vielleicht nicht ganz unvorhersehbare. Oskar hatte eine tiefere Ahnung von dem, was passiert, als wir. So, und das hat er uns auf verschiedene Art und Weise mitgeteilt. Wir waren allerdings zu dem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum natürlich nicht aufnahmefähig. Das haben wir uns auch alles mal erklären lassen von damals von unserer Seelsorgerin beziehungsweise von der Klinikpsychologin, die uns auch gesagt hat, ihr und alle anderen Eltern hier auf Station und gerade die Eltern in der Situation, in der ihr wart, ihr seid nicht empfänglich und aufnahmefähig für Dinge, die um euch herum passieren, die aber ganz klare Aussagen treffen. Also da könnte ich dir jetzt Sachen erzählen, ja, also wo ich Dinge einfach, wo wir beide Dinge nicht wahrgenommen haben, die um uns herum passiert sind, die uns dann im Nachhinein erzählt wurden. Und ich gesagt habe, nö, stimmt nicht. So als würde ich jetzt sagen, nö, ich hab den ganzen Mittag allein hier gesessen und gesagt, ich war doch bei dir. Na, und also wo ich steif und fest behaupte, nee, war nicht so. Und die sagen, doch, Ist aber so. Leider war, ist nicht schlimm. Ihr seid in der Situation nicht dazu in der Lage, das aufzunehmen. Und das geht über Wochen teilweise, weil du denkst, du bist klar, du denkst, du bist auf Station und wir machen das ja alles und wir regeln das und ich weiß, wann Mittagessen da ist und ich weiß, wann die Lehrerin kommt und ich weiß, wann das nächste Pflaster kommt und die nächsten Medikamente, das weiß ich alles und wir regeln das, wir machen das und dann gehen wir ins Bett und dann morgen der nächste Tag. Aber das findet sehr, sehr motorisch statt und sehr, sehr losgelöst von der Außenwelt. Und erst im Nachhinein oder in den Wochen, Monaten, Jahren danach kommen uns immer wieder Dinge, die uns auch klar, für uns klar verständlich zeigen, dass Oskar da eine tiefere Ahnung hatte. Und sei es in Bildern, die er gemalt hat, die also auch für jeden Außenstehenden einfach klipp und klar zeigen, was Sache ist und Dinge, die er mir auch im Nachhinein gezeigt hat, über besondere Begegnungen, die wir miteinander hatten, wo er mir einfach auch gezeigt hat, ich habe dir das damals eigentlich schon so ein bisschen angekündigt, was passieren wird, aber du warst natürlich gar nicht in diesem Modus, du warst nicht, du bist ja mein Papa, also der Papa ist ja nicht im Modus zu sagen, okay, dann lassen wir das alles jetzt und warten mal noch die paar Tage ab oder sowas, sondern das wolltest du nicht wahrhaben und das hast du nicht gesehen und das ist auch okay, aber ich sag's dir jetzt nochmal, dass das alles ja, seine Richtigkeit, sowas auszusprechen ist mir schwer, aber es hatte schon so seine.
Ja, ich bin aber bei diesen Worten gerade sehr, sehr berührt. Also ich spüre das richtig, was du sagst. Ne? Mm. Ich kann das richtig aufnehmen und ich habe dann auch so, habe ja auch so einen siebten Draht, sage ich jetzt mal, und kann damit reingehen. Und ja. Ich finde das also so schlimm, wie das sich in der Situation anfühlt, wenn du aber so ein bisschen rausguckst und dann ist das wieder logisch irgendwie. Mm. Also es ist so paradox, fürs menschliche Wahrnehmen so paradox. Und das ist wieder eine weitere Stufe des menschlichen Seins. Wir sind mehr als nur unsere Struktur, von der du auch gesprochen hast. Wann kommt das Pflaster, wann kommt das? Wir sind mehr als nur ein bisschen Materie. Mhm. Da ist so viel um uns herum. Mhm. Wenn wir das anfangen, richtig wahrzunehmen, haben wir eine ganz, ganz andere Qualität vom Leben. Und das ist einer der größten Geschenke. Und das ist, oh Gott, ich bin sogar so berührt, Mensch. Mhm. Was der Oskar euch da gelassen hat. Mhm. Das zu sehen, dass es da mehr gibt als nur das. Und ihr habt ja noch einen anderen Sohn, wo du auch gesagt hast, ne, dass der auch ganz helle ist, ich sag's jetzt ganz helle in, nicht nur der IQ ist jetzt bei 250, sondern es geht es geht darum, dass die Drähte anders auf sind. Ne?
Total, ja.
Und das ist für mich eine Transformation, die das ist ein Geschenk auf der einen Seite, aber man muss es auch annehmen. Man darf es auch annehmen.
Aber dieses Annehmen dürfen ist natürlich etwas, wo du oder aus meiner Erfahrung heraus oder aus unserer Erfahrung heraus, du bist natürlich danach, nach diesem Tag X oder diesem Moment X, bist du natürlich, klar, das muss man wahrscheinlich jetzt keinem erklären oder das groß ausführen, in welcher Situation du da bist und in welcher Schockstarre und welche Modis du da irgendwie alles schalten musst, irgendwie, weil ne, es gibt ja dann doch noch irgendwie Dinge zu klären, zu erklären, zu organisieren. Dein Kind irgendwie noch irgendwie weiter handhaben zu können und so weiter, aber danach diese lange tiefe Trauer und teilweise auch dieses nicht verstehen, nicht akzeptieren, diese ganzen Trauerphasen, durch die du da irgendwie durchgeprügelt wirst und aber irgendwann wird dieser vielleicht etwas auf Snooze geschaltete Transformationsprozess, der wird dann wieder angeregt, wenn man es zulässt. So, und ich glaube, dieses Zulassen hat vor einer Weile mehr oder weniger stattgefunden, dass ich zumindest für mich einfach auch und das war auch eine relativ klare Entscheidung irgendwann, dass ich gesagt habe, also ich möchte das auch zulassen, dass es weitergeht. Ne? Nicht nur aus den faktischen Gründen mein Kind und keine Ahnung, meine Existenz und mein Leben und bla bla bla, sondern eben auch wirklich um dieser Mach was draus Metapher zumindest die Chance zu geben, gerecht zu werden. So, das kann ich eben nur, wenn ich es als erstes erstmal zulasse. So. Und ich bin ja auch noch drin, ne, in diesem, also das ist ja alles gerade so am keine Ahnung, es läuft halt gerade in irgendeine Richtung, ne? Und ja.
Ja, ich mein, es wird auch vermutlich nie enden, ne? Um da jetzt mal so einen Abschluss, sag ich mal, zu finden. Mhm. Ich sehe dich jetzt, du sagst selbst jetzt vom Unternehmer, der 7 Mitarbeiter hatte, eine riesen Büroetage, der hat jetzt praktisch Homeoffice, ist trotzdem noch Unternehmer und macht jetzt jeden Tag das, was ihm am glücklichsten macht.
Er macht das, genau.
Was ihm entspricht, also so auf diesem Weg sehe ich dich hin. Und dass du auch gesagt hast, Zeitmillionär. Magst du das nochmal kurz aufklären, dass du jetzt Zeitmillionär bist, unter dem allem, was du gelernt hast?
weil scheinbar die Dinge, die wir gemacht haben, also was quasi unser Gewerk war sozusagen, ich in einem reduzierten Maße auch alleine umsetzen kann, durch dieses Alleine oder, na gut, ich hab noch einen halben Mann angestellt, aber durch dieses eigentlich alleine sein natürlich auch komplett frei organisieren und konfigurieren kann, wesentlich weniger mit Personalthemen, mit Akquise-Themen wegen dem Personal, ne? Also es waren eben alles auch so diese Erfahrungen auch aus dieser Zeit, und das alles schenkt mir Zeit, so das alles schenkt mir relativ viel Zeit, weil ich mich viel besser frei organisieren kann, viel mehr im Büro, in der Homebase, weil ich eben mein Büro auch dann quasi zurück nach Hause gezogen habe und mich dort eingerichtet habe, machen kann und jetzt eben auch nach einer gewissen Eingroove-Phase für diese neue Situation auch verstanden habe, okay, jetzt weiß ich, wie viel Zeit ich tatsächlich investieren muss in mein Business, wenn man es mal so nennen will. Ich mag das Wort Business einfach nicht, sorry.
Verstehe ich.
Jeder schmeißt mit Business um sich. Jeder, der irgendwie irgendwas auf Rechnung macht, ist ein Businessmann heutzutage. Egal. Also dieses Business habe ich jetzt so weit im Griff. Ich meine, es sind ja auch 15 Jahre im gleichen Gewerk. Das heißt also, ich weiß zumindest, wie dort der Hase läuft und kann mich diesem Tempo dann entsprechend auch ein bisschen anpassen und muss es einfach nur runter reduzieren. Aber das, was übrig bleibt, ist eine Menge Zeit. Und diese Zeit benenne ich als Zeitmillionär, weil ich nie der monetäre Millionär sein wollte, mir aber nie über den Zeitmillionär Gedanken gemacht habe und mich jetzt tatsächlich als Zeitmillionär fühle, der wie wahrscheinlich jeder Lottomillionär am Anfang so ein bisschen mit seinem Lottogewinn überfordert ist. Ne? Und sagt so, okay, was mache ich jetzt alles so? Ach nee, Ferrari ist irgendwie doof und das und das. Ne? Und bei mir ist es viele, viele Ambitionen, viele Erfahrungen, über die wir jetzt gesprochen haben, wo ich ja sage, also ich habe unfreiwillig viele Erfahrungen machen dürfen, müssen, also dürfen zum Beispiel beim Thema Down-Syndrom, müssen vielleicht beim Thema Krebs, Kinderkrebs, Trauer, Tod, das sind alles Erfahrungen, die ich machen musste, aber die ich ja habe, die sind auf meiner Seite, so die sind dort und die tun mir nicht, naja, die tun mir schon ein bisschen weh, aber sie beflügeln ja auch in irgendeiner Form. Und aus den Dingen versuche ich jetzt natürlich irgendwas zu stricken, was ich mache meinen Job gerne, ich bin gerne dort, wo ich bin, aber das was ich vielleicht mir versuche zu stricken aus den Erfahrungen, soll eben auch vielleicht auch anderen Menschen in irgendeiner Form zugutekommen.
Das heißt, du sortierst dich jetzt, also ich darf mal den lieben Christian von den letzten zwei Verabredungen mal zitieren, aus letztem Mal, wie wir uns vom Vorgespräch getroffen haben.
Ich bin gespannt.
Ja, hat er gesagt, oh ja, guck mal hier, was für ein schönes Leben, welche Dankbarkeit auch dabei rüberkam. Heute Morgen bin ich 50 Kilometer Fahrrad gefahren, jetzt bin ich nett zu dir gelaufen, jetzt sitzen wir hier nett zusammen, auch nachher hole ich mein Kind noch ab und zwischendrin ein bisschen arbeiten. Also heute,
Fahrrad hole ich sogar
ab. Genau, und heute war, der Termin heute war, oh ja, wenn wir das um die Uhrzeit machen, wunderbar, da kann ich mein Kind aus dem Kindergarten abholen, mit was für einem Elan, mit was für einer Freude. Du über diese normalen, für anderen selbstverständlichen Dinge, du so gesprochen hast, welche Dankbarkeit und welche Freude, dass du das machen kannst, was du machen willst und mit welcher Freude du das, was du jetzt gelernt hast, mit müssen, mit dürfen, mit, keine Ahnung, selbst gewählt, nicht selbst gewählt, gut, spirituell ist alles selbst gewählt, ne, in irgendeiner Form,
ja, wahrscheinlich,
aber dass du dir jetzt auch die Zeit nehmen kannst, zu gucken, wo will ich als nächstes hin? Ne? Und das ist etwas, das ist unbezahlbar. Zeit ist unbezahlbar.
Total. Das, ja, genau, wir, genau wir diese haben, Erkenntnis habe ich gerade.
Ja. Und wir sind hier auf der Welt, um Zeitmillionäre zu werden, beziehungsweise die Zeit, die wir haben, wirklich sinnvoll einzusetzen, was auch immer sinnvoll ist.
Mhm.
Ne? Der eine möchte wirklich Krankenpfleger werden, mhm, der andere möchte die Welt bereisen, der nächste möchte als Backpacker irgendwie durch die Welt anders kennenlernen. Mhm. Oder andere
möchte ein 500-Mann-Unternehmen gründen. Und ich klatsche wirklich Applaus. Ich sage, also das ist für mich unvorstellbar mittlerweile. Damals war das auch mein Ziel, aber ne, wenn überhaupt. Aber da sage ich, ey, da habe ich den allergrößten Respekt davor, aber noch mehr eben vor dem Pflegepersonal zum Beispiel.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, oder dem Dachdecker oder wer auch immer, wo ich sage, für Minimalstes, und du kannst dein Kind leider nicht mit dem Fahrrad vom Kindergarten abholen, weil du musst irgendwie bis um 6 Uhr schuften.
Ja, genau. Und das ist das, was es ausmacht. Wir sind dann Millionäre. Und das Geld ist gerne eingeladen. Also Geld darf auch gerne Millionen da liegen. Ne? Mit Millionen kann man arbeiten. Mhm. Also es ist hier kein Schlechtreden von Geld. Aber dass die Millionen auch noch ganz woanders zu finden sind. Dass der Reichtum, die Fülle, die Abundance, ganz woanders, ja genau. Dass die ganz woanders liegt. Dass diese Fülle, ja, ist schön, wenn es geldlich voll ist, aber ich habe manchmal den Eindruck, die Leute sehen nur es geldlich voll. Mhm. Wenn man viel Geld hat, ist man glücklich. Nein, ist man nicht. Mhm. Manche Leute haben unermesslich viel Geld und müssen ihren Narzissmus anders ausleben, weil es Geld einfach die Befriedigung nicht bringt.
Mhm. Scheinbar, ja.
Also deswegen, wenn das Geld ein bisschen verschoben wird auf die Leute, die auch vielleicht die Wertschätzung gerne dafür gebrauchen dürfen, dann darf das ruhig sein. Aber die eigentliche Fülle liegt in einem selbst, liegt in der Tiefe des Lebens, liegt im Leben selbst. Und wenn ich Zeit habe, das Leben wahrzunehmen, indem ich eine Viertelstunde auf den Marienkäfer gucke, das ist großartig.
Mhm. Total, ja.
Ja.
Und das eben auch wahrzunehmen. Und wenn man eben nur ein Auge für denjenigen hat, der eben eine Viertelstunde auf diesen Marienkäfer guckt. Ne? Also auch das wahrzunehmen, dass es ein anderer wahrnimmt, ist ja schon mal ein Zugewinn.
Definitiv.
In irgendeiner Form, ja.
Definitiv. So, dann würde ich dann sagen, hast du noch irgendwas abschließend, noch etwas, was du mitgeben möchtest?
Irgendwas, was ich mitgeben möchte? Oh, da hätte ich mich drauf vorbereiten müssen wahrscheinlich. wahrscheinlich eine ganze Menge, aber ich glaube, bezogen auf die Geschichte würde ich sagen, seht die Sache nicht so eng. Ja.
Dann lassen wir das auch genau so stehen. Und dann, herzlichen Dank, lieber Christian, dass du hier heute Gast warst. Und danke für deine Geschichte und danke für diese ganzen Erkenntnisse, die du uns dieser Zeit eben mitgeteilt hast.
Danke, Marleen. So. War schön, hier zu sein.
Dann sagen wir Tschüss und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Kästners Kleinigkeiten, der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marleen Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche. Tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.